Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu dieser neuen Folge des LoisCast. Wie immer haben wir spannende Themen und Gäste für Sie vorbereitet. Zunächst möchten wir Sie jedoch darauf hinweisen, dass die hier getätigten Aussagen individuelle Meinungen sind und keine Anlageberatung oder Empfehlung darstellen. Bitte beachten Sie hierzu auch unseren Disclaimer.
Ja, herzlich willkommen zum heutigen LoisCast, dem Finanzpodcast aus dem Hause der Lois AG. Mein Name ist Gerrit Breit, ich bin hier bei Lois Vorstand für Vertrieb und Marketingthemen. Und mit an Bord ist mein Vorstandskollege und Hauptgesellschafter, Herr Dr. Bruns. Viele Grüße nach Chicago.
Ja, vielen Dank, Herr Breit. Hier ist es etwas stürmisch geworden, aber nun ja, das kennen wir ja an den Märkten.
Ja, das kommt vielleicht noch hier in Europa, speziell Deutschland, sieht es im Moment noch sehr nach tollem Sommer aus. Und hoffe, dass das auch noch eine Weile so bleibt. Vielleicht starten wir heute mal mit dem Thema des Rückblicks ins Studium. Irgendwann kam man ja mal von der theoretischen Seite, dass es einen Wirtschaftszyklus gibt. Und in der Theorie folgt auf einen Aufschwung eine Boomphase, der in eine Rezession übergeht, schließlich eigentlich auch mal in der Depression enden kann. Und das hat natürlich Auswirkungen auf Assetklassen, speziell natürlich auch auf Aktien, gerade zu Beginn in so einer Wirtschaftsphase. Auch in der Boomphase sieht das erstmal gut aus für Aktien. Erträge werden generiert, Aktienkurse steigen. Und am Ende eines solchen Zykluses hat es zumindest in der Theorie auch dann die Auswirkung, dass dann Aktien mal unter Druck kommen. Jetzt haben wir, wenn man das Ganze überträgt in die Praxis, nehmen wir mal einen Zeitraum 2018, immer wieder Situationen gehabt, sei es ein Handelsstreit 2018, das große Thema Corona-Pandemie, jetzt seit noch nicht so langer Zeit Russland-Ukraine-Krise und trotzdem eigentlich ganz gut laufende Märkte. Wie denken Sie darüber? Steht uns da noch der richtige Schlag bevor? Haben wir da einen Paradigmenwechsel? Im Moment scheint der Markt ein Stück weit auch, ja, ratlos ist vielleicht das falsche Wort, aber schon irgendwie gespannt zu sein, in welche Richtung es geht. Wo sehen Sie im Moment so ein bisschen die Situation des Marktes?
Ja, also ich stimme Ihnen zu. Der Markt scheint etwas impulslos zu sein. Aber Sie sprechen ja ein ganz wichtiges Thema an, nämlich ein strukturelles. Und das ist zwar dasjenige nach grundsätzlicher Zyklik von Nachfrage und Angebot. Und ich wurde gerade in den letzten Wochen stark daran erinnert, nämlich bei den Ergebniszahlen zum ersten Quartal in der Berichterstattung, dass viele Unternehmen gesagt haben, oh Moment, wir hatten zu hohe Lagerbestände, die haben wir alle aufgebaut, Covid, Sie erinnern sich, Lieferkettenprobleme. Unternehmen reagieren dann in ganz vorhersagbarer Weise. Man versucht dann, das Lager voll zu stopfen mit Waren, sofern man sie denn bekommen kann. Und was ist nun passiert, das sehen wir in den Zahlen, erstes Quartal, jetzt sind die Lager voll. Und weil sie voll sind, bedient man quasi die Produktion jetzt aus dem Lager und die Kunden aus dem Lager und nicht so sehr durch neue Aufträge. Und wir haben jetzt ganz offenbar eine Auftragsschwäche. Und hier sehen wir genau das Bild, das wir aus den Lehrbüchern kennen und Sie angesprochen haben, Herr Breit. Denn es ist eine zyklische Entwicklung. Zunächst kommt ein Problem, nennen wir es mal Lieferkette. Dann reagieren die Unternehmen. Und ich möchte fast sagen, heutzutage ist die Reaktionsgeschwindigkeit bei den Unternehmen besser, kürzer, auch klüger. Das liegt an dem Einsatz von Software und besserer Organisation heutzutage, vielleicht auch an besseren Logistiksystemen. Da gibt es vielerlei Gründe. Aber klar ist, keiner guckt in die Zukunft. Und wenn Sie Läger voll machen, tut man das ja in dem Glauben, dass der Absatz so bleibt, wie man sich das gewünscht hat. Aber auch der schwankt. Zum Beispiel dadurch, dass die Kunden weniger Kaufkraft haben, Stichwort Inflation. Nun ist der Absatz, die Kundennachfrage offenbar nicht so hoch, wie man sich das gewünscht hätte. Also sind die Läger zu voll. Deshalb müssen jetzt etwas abgebaut werden. Und das haben wir bei vielen Industrien gesehen. Die Aufträge sind eher verhalten, mau. Und jetzt sind wir also quasi am Ende eines Zykluses. Das soll heißen, jetzt geht es etwas betulicher zur Sache. Die Unternehmen haben Schwierigkeiten, neue Aufträge zu finden, aber sie können ganz sicher sein, auch diese Zyklik wird dann weitergehen. Dann verkauft man zu viel auf dem Lager, Läger sind vielleicht zu gering. Irgendwann müssen die Kunden auch ihre eigenen Konsumbedürfnisse weiter voranbringen und dann kann ein neuer Aufschwung starten.
Sie hatten das Stichwort Inflation schon mit ins Feld gebracht. Das ist ja auch eine der ganz großen Themen. An sich haben wir zwar einen Rückgang, aber eigentlich noch eine zu hohe Inflation. Deswegen sind ja auch die Notenbanken so im Einsatz. Jetzt sickerte auch so ein Stück weit durch, dass man doch noch nicht am Ende des Erhöhungszykluses ist. Ich kann mich daran erinnern, dass wir auch im letzten Loiscast nochmal über diese Assetklasse Renten, speziell Corporates, gesprochen haben. Heißt eigentlich abgeleitet, vielleicht doch noch warten mit der einen oder anderen Renteninvestition.
Die großen Verlierer in der Asset Allocation der letzten mindestens 5 Jahre, ich würde sagen 5 Jahre plus, sind ja ganz offenbar festverzinsliche Wertpapiere. Nach der großartigen Sause, wir hatten ja 30, 35, fast 40 Jahre Zinssenkungen, ausgehend von den USA in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, das liegt wahrlich noch schon ein bisschen zurück, sind die Zinsen eigentlich immer nur gesunken. Und wenn Krisen kamen, ich erinnere Sie insbesondere mal an die Terroranschläge 2001, dann 2008, die große Finanzkrise, Eurokrise, immer wurden dann die Zinsen weiter gesenkt, mitunter wurden sogar Anleihen gekauft und das nicht in geringem Umfang und es ging immer so weiter und am Ende sind wir in einem Szenario gelandet, wo der Geldwertverfall nicht mehr zu leugnen war. So, deshalb mussten ja die Notenbanken umdenken und es ist ganz klar, wenn sie keinen Zins erstens bekommen und zweitens Zinspapiere haben, die dann auch noch Kursverluste aufweisen. Wir hatten ja im letzten Jahr der REXP etwa, langlaufende Unternehmen, Staatsanleihen, aber auch Unternehmensanleihen, hatten ja derbe Verluste. Das war man überhaupt nicht gewohnt auf der Rentenseite. Ja, und ist jetzt die Zeit gekommen, haben wir denn üppige Zinsen an den Zinsmärkten? Ja, bleiben wir auf der Staatsanleihenseite. Amerika, 3,7% bekommen sie heute. Bei 10 Jahre Bindungsfrist, wir haben eine Inflation, naja, zwischen 4 und 6%, von der es heißt, die geht auch nicht gleich wieder zurück auf 2. Ist das also attraktiv, wenn Sie mit Sicherheit einen Teil Ihres Vermögens verlieren? Denn die Zinsen sind ja eigentlich zu gering. Ich finde, das ist unattraktiv. Ich täte das nicht mit meinem Geld. Und es ist ja auch keine Überraschung, Herr Breit, wenn Sie mal schauen, die Aktienmärkte haben sich ja wesentlich besser geschlagen in dieser Phase. Es ist ja eigentlich so, wenn schwache Rentenmärkte anliegen, tun sich die Aktienmärkte erfahrungsgemäß auch schwer, aber wir haben ja heuer ein ganz erfreuliches Aktienjahr, das kann man gar nicht leugnen. Die Aktien gleichen die Inflation aus. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass strukturell die Unternehmen in den vielen Jahren besser geworden sind. Ich sagte schon, schneller geworden sind, besser organisiert sind sie, produktiver, was den Einsatz von Software angeht. Ich will mal darauf hinweisen. Denken Sie mal an das Haus Lois und wir beide sprechen jetzt, da liegt zwischen uns ein ganzer Ozean, das geht problemlos, wir haben heute die Software, wir haben die Zoom-Konferenzen, das ist ja ein großer Produktivitätssprung, der da gelungen ist, an dem wir ja auch selber teilnehmen als das Haus Lois. Ich glaube, die Unternehmen im Allgemeinen haben hier sehr profitiert, jedenfalls wesentlich stärker als Nominalanlagen. Die Rentenanleger sind die großen Verlierer der letzten, 10 Jahre.
Heißt weiterhin, was auf der Hand liegt, Sie halten die Fahne für die Aktie ganz weit oben, sind ein absoluter Fan und Vertreter dieser Asset-Klasse, gut ableitbar.
Wenn aber Herr Breit, da muss ich kurz dazwischen sagen, Aktie ist nicht eben gleich Aktie, nicht, sondern das ist ein sehr bunter Blumengarten, da gibt es solche und solche, viele mögen da sehr teuer erscheinen, überbeliebt sein, andere, das ist ähnlich wie die Zyklik, von der Sie ja eingangs sprachen, andere sind eher unterbeliebt, entsprechend auch günstig bewertet, das findet man eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit und auch heute kann man das ganz gewiss diagnostizieren. Ich erinnere alle Zuhörer mal dran, wie wir gerade in den letzten Wochen eine Euphorie erlebt haben, wenn Sie nur das Wort künstliche Intelligenz erwähnt hatten. Die Kursentwicklungen, nennen wir mal Nvidia und was wir da alles gesehen haben, waren ja phänomenal. Alles schön und gut, Bewertungen spielen da keine Rolle. Auf der anderen Seite, der allgemeine Breitemarkt war keineswegs so euphorisch. Und dort finde ich allerdings nach wie vor interessante Okkasionen. Ich habe etwa heute 2 Meldungen gesehen, die aufhorchen lassen. Nehmen wir mal Cewe Color aus dem beschaulichen Oldenburg, wo wir als Lois AG ja auch unsere Wurzeln haben. Da heißt es so, jetzt machen wir erstmal einen Aktienrückkauf. Programm, denn das Geschäft läuft gut und unsere Bilanz ist üppig bestellt mit Kasse. Gleiches habe ich von der Takt AG heute gelesen und daran sehen Sie, dass ein Unternehmen vielleicht nicht allzu sehr wertgeschätzt, aber günstig, starke Marktposition, kaufen Aktien zurück, haben eine gute Bilanz. Das gefällt mir. Ich glaube, da kann man nach wie vor robust anlegen.
Sie hatten es gerade angesprochen, der Markt USA getragen von ein paar wenigen Aktien eigentlich. Erfreuliche Wertentwicklungen an sich, wenn man sag mal, die 8 besten ausrechnet, rausrechnet, bleibt man, glaube ich, noch irgendwie bei 3% Wertentwicklung seit Jahresanfang im S&P. Das ist schon interessant. Die Frage ist natürlich, man kann jetzt nicht nur in diese 8 Aktien investieren. Wo sehen Sie Branchen, die Gewinner sein könnten in so einem Umfeld? Das ist ja nicht einfach trotzdem. Wir hatten es ja vorhin schon gesagt. Inflation, Zinsumfeld und so weiter. Das sind ja doch Themen, die belasten können. Wir waren noch gar nicht bei der Russland-Ukraine-Thematik, die auch noch offen ist und man nicht weiß, was da noch reinkommen könnte, ja.
Und wir hatten das Lehrbuch ja schon bemüht. Wenn man mal das Lehrbuch einmal mehr aufschlägt, dann wird man feststellen, eine gute Huss, Aktienhuss ist dadurch gekennzeichnet, dass sie insbesondere auch Breite hat. Und das muss uns etwas Sorgen machen. Gerade die amerikanische Huss hat überhaupt keine Breite. Sie ist völlig kopflastig. Es sind die von Ihnen genannten Titel, die allerdings vorweg spurten. Und der große breite Markt eher nicht. Wir haben mehr fallende Aktien als gestiegene Aktien. Das müsste eigentlich schon etwas Anlass zur Sorge bereiten. Da bin ich ganz bei Ihnen. Das wird man sorgsam beobachten müssen. Und angesichts der großen Gewichtung sollte mal jetzt bei den anstehenden Quartalsergebnissen, sollte dann mal eine negative Überraschung kommen. Ja, dann kann es schnell auch mal einen deutlichen Schritt nach unten tun. Das muss man sehen. Wir mögen ja traditionell im Hause Lois die Kombination gute Qualität. Das heißt immer, klares Management, aktionärsorientiertes Management, gute Bilanz, gute Marktposition und dergleichen mehr, vernünftige Margen. Und das zu einer unterbewerteten Bepreisung. Das ist, wenn Sie wollen, der alte Königsweg, Stichwort Warren Buffett, der Vermögensanlage. In den letzten Jahren hatte man ja den Eindruck, das ist etwas außer Kraft gesetzt, denn das Geld fließt in die großen, vielleicht schon sehr anspruchsvoll bewerteten Titel. Das muss also noch langfristig getestet werden, ob nicht doch die Klugheit darin besteht, die traditionelle und zwar auch bewährte Kombination, Qualität unterbewertet Zeit, ob das nicht sich doch durchsetzen kann. Ich möchte fast darauf wetten, dass es so kommt, aber die letzten Wochen waren ja in der Tat spektakulär. Vielleicht darf ich noch einen Satz sagen, nicht minder spektakulär war ja in Wahrheit Japan. Und das ganze Japan-Bild, das jetzt wesentlich positiver besprochen ist in den Medien, kann man ja geradezu fühlen, wird etwas konterkariert, dass die Währung so schwach ist. Das ist auch ein Phänomen.
Ja, ich wundere mich immer wieder, wenn wir auch in internen Meetings uns über Einzelwerte unterhalten, weil Sie gerade von Qualität auch gesprochen haben, und zwar global verteilt, sondern finden Sie ein Unternehmen, das macht einen unglaublich guten Job, hat ein tolles Management, man verdient Geld, man hat volle Auftragsbücher und der Kurs macht -20-30%. Das sind immer wieder für mich Ereignisse, wo ich sage, wie kann das sein, dass sowas eben nicht von der Börse erkannt wird oder von zu wenigen Leuten. Da braucht es dann doch immer irgendwo einen Trigger, der die Kurse bewegt. Und ich glaube, dass das Heilende wird wahrscheinlich die Zeit sein, dass man einfach Zeit braucht, bis so ein Business Case mal aufgeht. Aber manchmal muss man auch verzweifeln, weil es irgendwann dann doch sehr lange dauert, bis so ein besagter Trigger kommt.
Ja, also ich muss Ihnen da beistimmen, Herr Breit, und das Verzweifeln ist freilich nicht der richtige Weg, damit umzugehen, sondern in der Tat werden wir stets aufs Neue darüber belehrt, dass die Unternehmensentwicklung und die Aktienkursentwicklung durchaus zwei verschiedene Dinge sind, mindestens kurzfristig. Das liegt ja auch daran, stellen Sie sich mal vor, ein Unternehmen läuft gut, aber im Hintergrund gibt es einen Investor, der muss raus. Vielleicht, weil er Rückflüsse hat oder dergleichen. Wir haben ja gerade in den letzten Wochen gesehen, da ist in Großbritannien ein Wertpapierhaus implodiert, da gab es Vorwürfe. Das kann ich alles nicht beurteilen. Ich spreche offenbar vom Haus Audet. Da haben die Rückflüsse, wer weiß, wo die investiert sind, aber die müssen dann verkaufen. Gibt es Zwangsverkäufe von Unternehmen, die möglicherweise gut laufen, aber es nützt eben nichts, wenn jemand verkaufen muss, gibt es Druck auf die Aktie. Das kommt vor. Sie haben aber, denke ich mal, das segensreiche Wort schon gesprochen. Das gehört ja zu unserem Vier-Säulen-Modell im Hause Lois Zeit. Wer die Zeit hat, der kann sich darauf verlassen, das Gute wird nicht dauerhaft verschmäht und das eher Schwache kann nicht dauerhaft über pari handeln. Das wird sich auch hier einmal mehr zeigen.
Jetzt sind Sie ja drüben über dem Teich, Sie hatten es schon angesprochen. Wie ist denn bei Ihnen eigentlich die Berichterstattung zum Thema Russland-Ukraine-Konflikt? Sie haben natürlich auch einen Blick auf die deutschen Medien. Stellen Sie da einen Unterschied fest? Und vielleicht noch die Anschlussfrage. Jetzt haben wir ja ein ganz spektakuläres Ereignis gehabt hier mit vermeintlich eigenen Truppen, die Richtung Moskau marschieren, dann wieder abbrechen. Da schaut ja auch der Börsianer drauf und fragt sich, was ist denn das? Und am Ende spürt man trotzdem noch diesen Konflikt im Moment ja eigentlich zu wenig an den Kursen. Erwarten Sie da noch höhere Volatilität oder den einen oder anderen Überraschungseffekt noch, gerade aus diesem Konflikt?
Wenn ich so die letzten 10, 15, vielleicht 20 Jahre zurückblicke, dann habe ich fast den Eindruck, dass die Börse im Umgang mit politischen Ereignissen reifer geworden ist. Reifer insofern, als man ja eigentlich immer gewusst hat, politische Börsen haben kurze Beine, hatten wir immer gesagt, aber gleichwohl waren die Reaktionen regelmäßig heftig. Jetzt hat man langsam doch den Eindruck, die Börse geht gelassen mit solchen Dingen um, obwohl ja das, was sich nun abgespielt hat, durchaus spannend ist, gegebenenfalls auch sehr weitreichend in der Folge. Und doch bleibt man einigermaßen gelassen. Das scheint mir für einen Reifeprozess an den Börsen zu sprechen. Vergessen wir aber nicht, die Börse ist ihrem Wesen nach ja hochgradig sensibel und kann sofort auch in ganz schlechte Laune umschlagen. Das nicht passiert, weil ja diese Ereignisse dann Wochenendereignisse waren. Über Russland sagt es nichts Gutes aus. Auch der Umstand, dass quasi Aufständische nicht bestraft werden, ist ja offenbar ein Zeichen größter Schwäche. Also man kann sich nur wundern über die Vorkommnisse in Russland. In den USA geht man viel gelassener damit um. Erstens, weil die Dinge weiter weg sind. Zweitens, man hat auch ein stärkeres Interesse daran, denke ich mal immer wieder, dass Russland eine Niederlage erleidet in der Ukraine und solche Dinge werden also sehr wohl registriert. In Deutschland ist man viel näher dran, hat auch historisch eine andere Position, hat das ganze Thema Russland und Ukraine völlig falsch eingeschätzt. Das wissen wir ja heute. Ich erinnere Sie nochmal, Herr Breit, anfangs hieß es, wir liefern keine Waffen, dann hieß es, wir wollen Helme liefern, dann hieß es, jetzt wird mal eine Haubitze geliefert. Also man kam erst gar nicht richtig zu einer geeigneten Beurteilung. Das hat viele, eigentlich auch zu viele Monate gedauert. Macht aber nichts. Jetzt sind wir wesentlich weiter. Es sieht so aus, auf dem Schlachtfeld wird es da keinen Gewinner geben. Dann muss man ja fast annehmen, dass irgendwann doch eine Verhandlung stattfinden wird. Ich würde fast vermuten, innerhalb oder noch vor Jahresende, sofern die Ukraine nicht die Gebiete zurückerobern kann, womit eigentlich militärisch nicht zu rechnen ist, dann wird man doch eine Lösung da anstreben. Und das wäre auch meine Hoffnung. Schön ist das ganze Thema nicht, das wissen wir ja. Aber es nützt nichts für die Börse, wäre damit ein Aufatmen verbunden. Gleichwohl hat man ja allgemein die Dinge relativ gelassen betrachtet.
Ja, das ist an sich im Ukraine-Konflikt sicherlich ein schwieriges Feld. Auch da wird beobachtet und Sie sprachen vorhin auch von Impulsen, auf die man teilweise wartet. Von daher, die Kapitalmärkte bleiben spannend. Ich finde auch die Berichterstattung bei uns sehr spannend. Ich habe zwar die NTV-App irgendwann mal von meinem Handy verbannt, weil der Gehalt an Qualität doch mittlerweile ein bisschen gelitten hat. Aber heute, witzigerweise, hatte ich auf der Homepage von NTV auch einen kurzen Blick riskiert und ich fand es ganz interessant, weil zwei Meldungen fast beieinander standen. Zum einen, Bundesbank sieht Ende der Rezession und zwei weiter unten stand, IFO-Geschäftsklimaindex gibt deutlich nach. Also man kann das in diese Richtung oder auch genau in die andere Richtung denken. Von daher bleibt der Kapitalmarkt sicherlich gespannt, in welche Richtung es gehen wird.
Ja, abgesehen davon, ich las heute als wichtigste Meldung im Handelsblatt, dass wir Kapitalexport haben, Nettokapitalexport. Das heißt, Fabriken werden eher im Ausland gebaut. Mich erinnert die Szenerie etwas an die Zeiten von Gerhard Schröder, als er ins Amt kam, 1998, Schröder Fischer, damals auch zwei Chaosjahre, schwierig. Und dann kam es zu der großen Reform Agenda 2010. Jeder weiß ja mittlerweile, dass es um die Standortbedingungen in Deutschland nicht ganz ideal bestellt ist. Ich könnte mir übrigens denken, Herr Breit, dass wir in eine ähnliche Entwicklung wie damals kommen, Jahr 2000, quasi eine Wende in der Wahrnehmung auch des Bundeskanzlers hin zu einer größeren Reform, die aber das Thema Wirtschaftsstandort Deutschland deutlich priorisiert.
Das wäre sehr wünschenswert und würde uns dann insgesamt wieder einen guten Aufschub bringen. Herr Dr. Bunz, ich fand es wieder sehr interessant heute, mich mit Ihnen auszutauschen.
Ja, dann würde ich sagen, dann bis nächste Mal, nicht?
So würde ich auch sagen. Vielen Dank und Grüße in die USA.
Danke, wiederhören.
Wiederhören.